Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 206. Wolfgang Back würde immer sagen, wie die Zeit vergeht, wie weit wir schon sind. Aber ich begrüße erstmal alle Fräulein und Männlein.
Was haben wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer oder jeder, der diese Stöpsel im Ohr hat oder so. Herzlich willkommen. Und noch einen haben wir hier.
Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Hier ist der Wolfgang HC.
Der Heinz. Wir wollen mal ganz aktuell reagieren auf diese Geschichte, die da im Moment sich nun ein bisschen zuspitzt zwischen der Schweiz und Deutschland, wo einige Schweizer der Meinung sind, wenn ihre Banken deutsche Betrüger unterstützen, die sich ja strafrechtlich dann auch in irgendeiner Art hervorgetan haben, diese Deutschen, dann müsse man böse sein mit den Deutschen. Aber wir wollen mal ein bisschen dahinter gucken. Wir wollen auch mal überlegen, wie denn das damals gewesen ist. Es gab ja schon mal so einen Fall, wo dann der Herr Zumwinkel in die Öffentlichkeit gezerrt worden ist und angeprangert worden ist. Was ist damals eigentlich gelaufen? Aber damit hat sich jemand befasst, der öfter bei uns in der Sendung ist. Und das ist Peter Welchering. Und der ist bei uns in der Leitung zugeschaltet. Hallo Peter.
Ja, hallo an die beiden Wolfgangs.
An die drei musst du jetzt sagen.
Hallo an die beiden Wolfgangs und hallo an den Wolfgang HC.
Ja, gut, ja. Hallo Peter.
Ja, also ich kann dazu sagen, ich bin eine Viertelstunde zu früh nach Hause gegangen, als der Herr Zumwinkel am nächsten Tag verhaftet wurde. Es war 22:30, als ich einen Freund verlassen habe, bin durch die Straße gegangen, wo der Herr Zumwinkel wohnt, und bin nach Hause gegangen. Und wäre ich 23:45 da entlang gegangen, hätte man mich schon verhaftet. Also nicht verhaftet, aber man hätte schon meinen Ausweis verlangt und das und das. Das
habe ich von anderen Leuten gehört. Ja, vielleicht hätten sie mitgenommen wegen deinen Schweizer Dépendance da.
Ja, genau, ja. Und das heißt also, 23:45 wurde da schon reagiert. Und dann stand auch schon das ZDF da. Und der WDR kam morgens glaube ich, 7:00.
Die waren nicht so ganz ausgeschlafen.
Nö, das reicht ja auch 7:00. Und dann hat man daraus eine riesen öffentliche Nummer gemacht.
Ja, wenn das ZDF schon da war, wenn er verhaftet wurde, ja. Das ist ja, dann hat man ja wirklich eine öffentliche Hinrichtung zelebriert.
Genau.
Peter.
Passiert das jetzt auch, Peter? Jetzt der wird jetzt wieder einer gesucht.
Nee, wir wollten da erstmal hören, wie das dann eigentlich so damals gelaufen ist. Mhm. So im Nachhinein betrachtet hat man ja andere Erkenntnisse gewonnen.
Ja, man hat die Erkenntnis gewonnen, dass der einsame Täter, der Bankmitarbeiter, der sich einfach eine CD gebrannt hat und das auch in einem Bankensystem, das ja besonders geschützt ist, dass das doch wohl eine mehr war. Denn als die Daten dann veröffentlicht wurden, die auf dieser damaligen CD war, da stellte sich raus, die Datenstruktur, die war so angelegt und entsprach von der Struktur her vollkommen einer Struktur von Daten, die 2005 ermittelt worden waren, damals vom Bundesnachrichtendienst, damals mit einer Online-Durchsuchung. Und das hat dann den Verdacht nahegelegt, dem sind auch viele Schweizer nachgegangen, auch Schweizer Sicherheitsbehörden, dass offensichtlich die damals ausspionierten Liechtensteinischen Banken, es waren ja drei, dass die offensichtlich die Daten dann nicht einfach über eine CD oder ähnliches verloren haben, sondern dass hier vermutlich auf einigen Systemen eine Online-Durchsuchung stattgefunden hat, eben weil diese Struktur so fatal der Struktur glich, die man von dieser Online-Durchsuchung 2005 hatte.
Kann man so platt sagen, dass dann auch die deutschen Schlapphüte die CD selbst hergestellt haben?
Ja, das ist damals heftig diskutiert worden.
Und gar kein Geld geflossen ist?
Es gibt zumindest so einen Anfangsverdacht. Ob dann Geld geflossen ist und wohin, das ist natürlich ein weites Feld. Da kann man sich, glaube ich, drüber auslassen und sich den ganzen Tag mit beschäftigen. Mhm. Jedenfalls diese Struktur, die ist einigermaßen nachgewiesen. Und die ist ganz spannend, weil zum einen Online-Durchsuchungen auf Bankensysteme, vor allen Dingen in Liechtenstein, die ja wirklich sehr, sehr gut abgesichert sind, ja auch nicht so einfach und trivial sind. Und zum Zweiten, weil dadurch nach Ansicht vieler schweizerischer Sicherheitsberater und Sicherheitsexperten eben diese Mär vom Einzeltäter einfach widerlegt wurde. Damals wurde auch gesagt, es steckt da organisierte Kriminalität dahinter, wobei organisierte Kriminalität eben sehr unterschiedlich organisiert sein kann. Das müssen ja nicht immer nur organisierte Kriminalitäten sein, die dann durch irgendwelche Dunkelmänner da sind. Da können unter anderem ja auch mal beispielsweise Regierungen beteiligt sein.
Die Kriminalität heißt ja in dem Fall einfach nur, dass man etwas getan hat, was man nicht tun dürfte. Und wer das getan hat, das können ja dann sogenannte, in Anführungszeichen, auch ehrenwerte Leute gewesen sein, die im Staatsdienst stehen. Also, Genaues weiß man nicht darüber. Wie sieht es denn jetzt im Moment aus? Ist da etwas Genaueres bekannt?
Ja, also was ich gestern Abend festgestellt habe, ich habe mich nochmal so auf 5 sogenannten Auktionsplattformen umgeschaut im Netz, und auf diesen 5 Auktionsplattformen sind plötzlich ganz, ganz fürchterlich viele Angebote mit Finanz- und Steuerdaten, die weitergegeben werden, die verkauft werden sollen. Das war etwa vor einer Woche noch nicht der Fall. Also man kann den Schluss zulassen, dass von diesen ganzen Dropzones, die ja solche Daten dann auch sammeln und intern weiterverkaufen, jetzt allmählich so eine Entwicklung stattfindet, dass Auktionen in diesem Bereich regelmäßiger sind und dass sehr viele Leute jetzt erkannt haben, Mensch, das ist doch eigentlich eine tolle Geschäftsidee. Ich besorge mir ein paar Bankdaten und kann die dann an wen auch immer, vielleicht sogar an eine Regierung oder ein Finanzministerium verkaufen. Und das ist eine Entwicklung, die ist natürlich sehr spannend, denn offensichtlich ist die gestrige Entscheidung und ist die Diskussion in den Tagen davor von nicht wenigen Datendieben als Aufforderung verstanden worden, ein Geschäftsmodell, mit dem man viel Geld verdienen kann, auch endlich mal wahrzunehmen.
Also die Wirtschaft boomt. Aber der Heinz Schmitz, der sitzt hier bei uns und er sagt, mittlerweile ist es wohl so, dass Leute, die ihr Geld bei einer richtigen Bank in der Schweiz anlegen, dilettantisch handeln. Es gibt andere Wege, Heinz. Welche denn?
Das geht über Tarnfirmen. Die Ziele sind an sich die allseits bekannten, die British Virgin Islands, die Caymans, es ist Panama, Aruba und interessanterweise Delaware in Staaten, weil die eine sehr seltsame Rechtskonstruktion haben. Und das geht so, dass Anwälte im Ausland sitzen, in Deutschland ein Treuhandkonto haben, dahin wird das Geld überwiesen. Die Anwälte gründen dann wegen mir auf den Virgin Islands eine Gesellschaft. Die gründet dann wieder eine Tochtergesellschaft auf einer anderen Insel und die bekommt das Geld. Der Inhaber beider Firmen ist ein Anonymer, das ist eben unser Steuerhinterzieher. Und über diesen Umweg seines Anwaltes schiebt er das Geld dahin, kann dann hinterher, wenn er dann dahin fährt, sein Geld abholen, über ein Nummernkonto, ein anonymes Konto eben, und kommt so ran. Durch diese Konstruktion über Treuhandanwälte, über mehrere Firmen, ist sowas von den Untersuchungsbehörden fast nicht mehr zu durchschauen. Es geht über Grenzen, die Gesetze in den Caymans und British Virgin sind an sich darauf ausgelegt, solchen Leuten ein finanzielles Zuhause zu bieten.
Aber wenn der doch das Geld, was er hat, irgendwie überweist über hier eine europäische Bank zu den Caymans.
Nein.
Oder?
Überweist auf ein deutsches Konto.
Auf
ein deutsches Konto einer Treuhand einer Rechtsanwaltskanzlei.
Und da kann man nicht irgendwie was
vermuten, Treuhandkonto
wenn das um Millionen geht?
Das ist ein Treuhandkonto eines Rechtsanwalts.
Und das ist geht ganz normal.
Oder? Das sind geschützte Konten, ja. Und der Rechtsanwalt überweist das Geld dann wieder auf ein Konto in Staaten oder irgendwo in ein anderes Land. Und von da aus geht es dann erst in diese Scheinfirmen rein. Virgin Islands, da gibt es Häuser, ganz normale Wohnhäuser, da sind 10.000 Firmen angemeldet.
Aber wenn der Rechtsanwalt jetzt überweist, kann man da nicht ran?
Der Rechtsanwalt sitzt ja nicht in Deutschland. Der sitzt auch wieder irgendwo in einem anderen Staat.
Aber der hat ein deutsches Konto.
Der hat ein deutsches Konto, hat einen Partneranwalt
hier. Und das kann man nicht überwachen?
Theoretisch ja, aber das ist so kompliziert, das Konstrukt, und geht über so viele Rechtssysteme rüber, dass da ein wirklicher Zugriff nicht möglich ist. Es gibt ja diese Finance Action Task Force, die international um so Sachen kümmert. Und die sagen, das ist so undurchschaubar, da kommen wir nicht hin. Und wir kriegen auch den Inhaber der Firma auf der anderen Seite nicht raus. Weil eben auf den Camps, auf den bekannten Stationen einfach das nicht rausgegeben
wird. Also Schweizer Steuersünder sind Laien.
Das sind Amateure.
Hobbyisten, ja.
Das sind Amateure, ja.
Ja, und da hat die Schweiz natürlich auch Angst davor, dass das eventuell
Man muss eins sehen, diese großen Transaktionen lohnen sich natürlich auch nur bei ganz großen Beträgen, weil die Anwälte natürlich auch gut dran verdienen wollen, alle. Und es geht also viel Geld dabei verloren. Und das muss also etwas weniger sein als die Steuern, sonst würde es sich auch nicht rentieren. Für kleine Beträge lohnt sich so ein Aufwand nicht. Ja.
Der Volksmund sagt, der Hehler ist genauso schlimm wie der Stehler. Trifft das auf unsere Regierung nicht zu, Peter Welchering?
Naja, da will ich mich mal sehr zurückhalten. Ich habe vor 2 Jahren eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Die will ich hier auch nochmal sagen. Und zwar stand mein Name auch auf dieser Liste.
Hoi!
Ich habe nämlich in der Schweiz Geld angelegt, das heißt damals in Liechtenstein, aber über die Schweiz. Aha. Der Hintergrund war folgender, ich gebe öfter an Schweizer Bildungsinstitutionen, halte ich öfter Vorträge. Und wenn man das tut, dann hat man eine Zwangsrentenversicherung in der Schweiz. Die Rentenversicherung in der Schweiz ist da vollkommen restriktiv und sagt, jeder, der hier Geld verdient, muss auch in die Rentenversicherung einzahlen. Man bekommt ja auch später dann durchaus eine Rente. Ja, und diese Rentenversicherung, die hat Fonds angelegt. Unter anderem war die damals bei der LGT angelegt und bei einer Treuhandgesellschaft in Liechtenstein. Und die Daten, die dann ausgespäht wurden von sozusagen Begünstigten dieser Fonds, die standen auch mit auf einer dieser zahlreichen Datenlisten, die es damals gab. Das hat sich dann natürlich aufgeklärt, weil man den deutschen Finanzbehörden sagen konnte, wie sich das verhält und dass diese Rentenversicherung ordentlich versteuert wird. Und ich habe sie sogar jedes Mal angegeben in meiner Jahressteuererklärung. Und dann hat sich das Ganze eben aufgelöst. Aber ich finde das schon spannend, dass man da als ganz normaler steuerzahlender Bürger, der in dem Fall den Gesetzen eines anderen Landes eben folgt und dort seine Rentenversicherungsbeiträge abführt, auch sehr schnell ins Visier von Ermittlungen geraten kann. Das ist nun rechtzeitig gestoppt worden, das war nicht weiter tragisch. Nur die Tendenz insgesamt, die finde ich beunruhigend.
Ja, wie geht's denn deiner Stiftung?
Meiner Stiftung geht's gut, die gibt's immer noch. Und ich hoffe, wenn ich 65 Jahre alt bin, dass ich dann auch noch ein paar Franken aus meiner schweizerischen Rentenversicherung bekomme.
Ja, lass uns nochmal zurückkommen. Diese Daten, die da jetzt angekauft werden sollen, wenn die dann verwendet werden, um irgendwelchen Leuten steuerlich den Garaus zu machen, das heißt Anzeige erstatten, Strafverfahren einleiten, so etwas, das sind doch dann letztendlich geklaute Daten, die gekauft worden sind. Geht das in Deutschland überhaupt so einfach? Die Leute sagen ja alle, und auch der Helmut Linzen sagt, das ist alles überprüft und ist alles rechtens. Was ist denn daran recht?
Naja, also recht ist daran zum einen, es handelt sich um Hehlerei. Wer gestohlenes Gut kauft, wer Diebesgut kauft und damit eine Erwerbsabsicht betreibt, also eine Gewinnabsicht, der ist ein Hehler. Das muss man einfach so sehen. Das zweite ist, unsere Strafprozessordnung lässt natürlich sehr vieles zu. Beispielsweise haben wir im Gegensatz zu den USA eben nicht die Lehre vom vergifteten Baum. In den USA ist es so, wenn eine Ermittlungsbehörde sich unrechtmäßig Beweismaterial beschafft hat, darf das etwa in einem Strafverfahren nicht verwendet werden. Die deutsche Strafprozessordnung lässt das zu. Ich habe mich dabei Juristen auch nochmal erkundigt. Wenn Ermittlungsbehörden sich selbst, wenn sie es unrechtmäßig täten, wenn sie unrechtmäßig Beweismaterial beschaffen, darf das in einem Strafprozess verwendet werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und insofern kann dann natürlich auch diese CD, wenn sie jetzt demnächst angekauft wird, in Strafprozessen, in Steuerstrafprozessen verwendet werden.
Heinz, zu diesem Unrecht im Rechtsstaat wolltest du auch noch etwas sagen.
Ja, es gibt eine seltsame Rechtskonstruktion, die auf diesen Fall vor 2 Jahren angewendet worden ist. Da hat sich die Ermittlungsbehörde auf den Standpunkt gestellt, die CD, die sie erworben haben, war ja Eigentümer des Verkäufers. Und der Inhalt ist an sich kein Gut, das schützenswert ist, das nicht gestohlen werden kann. Und deswegen wäre das keine Hehlerei. Das ist also ein sehr... Also für mich unverständlich.
Das war das aber die Justizsprechung von 1980, glaube ich, so irgendwo, wo man sagte,
ja gut,
hat einer ein Band geklaut aus dem Rechenzentrum, konnte bestraft werden für die 150 Mark, die das gekostet hat, das Band, aber nicht für den Inhalt, weil der ja nicht sichtbar war.
Juristen laufen heute noch mit Argumentation rum.
Ja.
Also wird Hehlerei denn rechtens plötzlich? Eine andere Sache ist natürlich bei unseren Ermittlungsbehörden, dass sobald ein Anfangsverdacht besteht, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet zu ermitteln. Selbst wenn Sie denn nur die CD als Ideegeber nehmen würde und würden dann weiter Ermittlungen auf Ergebnisse kommen und die CD nicht verwenden, wäre es immer noch rechtens.
Ja, aber bei dieser Ermittlung ist eine Staatsanwältin, musste dann Bochum verlassen. Die ist heute in Köln irgendwo in der Kinderjuristerei tätig und
Kinderjuristerei.
Ja, die hat sich scheinbar zu weit herausgehängt da bei ihren Ermittlungen.
Gut, ist es denn überhaupt denkbar, dass diese Geschichte, und gut, ich meine, dass da jemand eine CD angeboten hat mit Daten, ist ja okay, aber dass diese Geschichte des Ankaufs einfach nur eine Masche ist, um die Leute zur Selbstanzeige zu bringen, Peter?
Ich halte das für nicht ausgeschlossen. Ich habe mich ja auch gefragt, warum muss denn das Finanzministerium so etwas ankaufen, wenn es einen Anfangsverdacht gibt, dass hier strafbare Handlungen vorliegen und wenn es einen Hinweis gibt, wo das Beweismaterial liegt, warum kann man dieses Beweismaterial da nicht beschlagnahmen? Das wäre ja möglicherweise eine Alternative. Auf alle Fälle kann man feststellen, durch die Preise, die bezahlt wurden vor 2 Jahren und die jetzt wieder bezahlt werden, 2,5 Millionen sind ja jetzt für diese aktuelle CD im Gespräch, hat man auf alle Fälle diesen gesamten Markt des Sammelns von Daten, auch des Diebstahls von Bankdaten, von Finanzdaten, ganz kräftig angeheizt. Und das ist eine Konsequenz, die überhaupt nicht im Sinne einer rechtsstaatlichen Regierung sein kann.
Also mir kommt die ganze Sache irgendwo ziemlich absurd vor. Einfach das, was der Staat tut, dass der Staat uns Bürgern alles vormacht, dass man ganz legitim Unrecht tun kann, um es hinterher dann als Recht darzustellen und dieses Unrecht erworbene Informationsgut dann verwenden kann, um Recht zu sprechen. Daraus kann aber eigentlich kein Recht geboren werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo sind denn diese Leute? Wo sitzt denn dieser Mann oder diese Frau überhaupt? Stimmt es, dass die in England sitzen und dass wir als Deutsche da gar nicht hingehen können und sagen, komm, jetzt nehmen wir dir deine Daten weg oder jetzt stecken wir dich ins Gefängnis? Ist denn da etwas bekannt?
Naja, auch wenn der in England säße, könnte natürlich eine deutsche Behörde mit einem Rechtshilfeersuchen sich an die britische Justiz wenden. Und in anderen Fällen passiert das ja auch. Und in anderen Fällen wird ja auch erfolgreich ermittelt. Warum das gerade in diesem Fall nicht gehen sollte, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Was wird daraus nach deiner Einschätzung?
Daraus wird vermutlich, dass wir es noch mit einigen Datenankäufen zu tun bekommen werden. Und daraus wird vor allen Dingen, dass in diesem gesamten schwarzen Markt der Finanztransaktionen und der Finanzdaten im Augenblick eine unglaubliche Belebung da ist und die Preise einfach nach oben gehen. Also beispielsweise bisher waren Finanzdaten aus europäischen Beständen, die sich richten etwa auf eine bestimmte Transaktion, also welcher Betrag wurde von wem wohin überwiesen, mit welchem Verwendungszweck, natürlich auch über solche Dropzones abgesammelt und die konnte man dann auch kaufen. Die Preise lagen meistens so zwischen 1,50 Dollar und 2 Dollar. Im Augenblick liegt der Preis für einen solchen Datensatz bei deutlich über 70 Dollar. Das heißt, die Nachfrage, die hier von Regierungsseite getan wurde, die führt dazu, dass dieser Markt enorm angeheizt wird und dass da im Augenblick enorm Geld verdient wird.
Peter, kannst du mir persönlich einen unverbindlichen Rat geben, wenn jetzt die Regierung so etwas kauft und das ist legitim und richtig, darf ich es auch?
Na. Da kann ich keinen unverbindlichen Rat geben.
Also, man muss eins sehen, es ist eine Klage am Bundesverfassungsgericht abhängig, ob sowas überhaupt gemacht werden darf. Bis jetzt gibt es nur Entscheidungen von Richtern in Amtsgerichten oder Landgerichten. Es gibt noch kein höchstrichterliches Urteil und im Moment starren alle Politiker und Staatsanwälte auf die Entscheidung, die irgendwann mal in Karlsruhe gefällt wird. Dann müssen also arme Juristen da sitzen und müssen dann finden, ob es rechtlich wirklich möglich ist, solche Unrechtsaktionen zu machen.
Sehen wir dann vielleicht Frau Dr. Merkel und Herrn Dr. Schäuble gemeinsam im Gefängnis, wenn die Sache schief läuft?
Dann gehen wir sie besuchen.
Genau. Alles klar. Ja,
das steht Peter, so, das steht sowieso noch aus.
Eine der vielen Merkwürdigkeiten in unserem Staat, die nicht so ganz koscher sind, möchte ich mal sagen, und im Moment läuft. Schönen Dank für die Informationen, die wir bisher haben. Vielleicht müssen wir und können und dürfen wir mit dir nochmal darüber sprechen. Dankeschön.
Ja, ich hoffe ja, dass ich demnächst mal endlich einen Ausdruck dann auch dieser neuen Daten bekomme und da bin ich schon ganz gespannt, ihn abzugleichen, mit welchen Methoden diese Daten denn ermittelt wurden. Na, danke nach Köln.
Ja.
Es ist eigentlich schade, dass wir jetzt ein Gespräch machen in der Sendung über ein ganz normales Telefon. Denn das Thema, dabei geht es um CD-Qualität im Telefon. Und das ist ein Exponat, was die Fraunhofer Gesellschaft IIS aus Erlangen auf der, wie heißt sie, MWC, auf der
Mobile World Congress.
Genau, und der da jetzt reingesprochen hat, ist Herr Rose. Und den hatten wir ja auch schon öfter bei uns im Computerclub. Also, was wird man dort sehen können auf der Mobile World Congress?
Ja, hallo Herr Back.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie mich anrufen. Auf dem Mobile World Congress werden wir, wie Sie gerade schon erwähnt haben, ein Exponat haben, wo es darum geht, dass man in Zukunft in CD-Qualität miteinander telefonieren kann. Der Mobile World Congress ist ja die weltgrößte Messe für Mobilfunk, für Mobiltelefonie. Und das große Thema in der Mobiltelefonie ist der Nachfolger von UMTS, also 4G oder LTE sind da die Stichworte, die durch den Raum.
Long-Term Evolution.
Genau, jawohl.
Und das ist ja alles so ein bisschen komisch da irgendwie, da auch mit der digitalen Dividende und was man sich da jetzt so einfallen lässt, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, diese CD-Qualität, Sie haben ja immer schon mal von der Telefonie gesprochen, dass die also besser wird und dass das AAC wird statt diese normale digitale Telefonie. Und ist das jetzt noch besser geworden?
Also auf dieser Messe zeigen wir in unserer Demo, dass man tatsächlich in Zukunft mit dieser Technik, mit dieser LTE-Technik in bester Qualität miteinander telefonieren könnte. Also das ist ein Technologiedemonstrator, der zeigen soll, was möglich sein kann. Und da kommt unsere Audiotechnologien zum Einsatz. Wir haben ja schon sehr lange Erfahrung mit der Entwicklung von Audiotechnologien. Und diese Erfahrung bringen wir jetzt eben auch in diesen Kommunikationsmarkt ein.
Es gibt sicherlich Leute, die sich das angehört haben, diese Telefonie bei Ihnen im Labor und so weiter. Was sagen die denn, wenn da plötzlich jemand spricht, der ja neben einem steht?
Genau, das ist im Prinzip das Ziel und es ist tatsächlich schon passiert, dass jemand ins Labor reingekommen ist und auf der anderen Seite in einem anderen Raum jemand gesprochen hat und der ins Labor reingekommen ist, hat sich umgeschaut und sich gewundert, wo die Person steht.
Hat den gesucht, ja?
Genau, ja. Also das heißt, das Ziel ist wirklich, dass man das Gefühl erzeugt, als würde man direkt mit jemandem im gleichen Raum sprechen.
Und dann hatten sie wahrscheinlich auch laut gestellt, ne, oder? Dass er also da gar keinen Telefonhörer gesehen hat.
Genau, jawohl. Das ist das zweite Element unserer Technologie, also einmal diese hohe Sprachqualität und dann auch die Echounterdrückung, also dass man sich auch frei bewegen kann und telefonieren kann.
Muss man da jetzt 4G dazu haben? Wird das irgendwie bei dem normalen Telefonieren irgendwie auch in der Richtung passieren können?
Also im Prinzip muss man nicht 4G dazu haben. Wir haben auf anderen Messen das Gleiche auch schon in anderen Aufstellungen gezeigt. Man braucht ein Netzwerk, über das man die Daten übertragen kann. Und im Prinzip ist das Gespräch, auch das, was wir jetzt führen, ja nichts anderes als Audiodaten, die man überträgt. Ja, ja. Also insofern braucht man ein Netzwerk, über das man die Audiodaten übertragen kann und dann unsere Technologie, um diese Daten dann eben möglichst effizient zu komprimieren und übertragen zu können.
Aber im analogen Netz wird es nicht gehen.
Im analogen Netz, nein.
Also ISDN, reicht das oder muss ich da schon VoIP machen oder sowas?
Also von der Datenrate her würde es völlig ausreichen, was ISDN zur Verfügung stellt, aber das ist natürlich ein eingeführtes System, das wir jetzt auch nicht mehr verändern können. Aber das Stichwort VoIP, das ist natürlich völlig richtig. Also alle Voice-over-IP-Services wären im Prinzip auch möglich mit dieser Technologie.
Wann ist es denn soweit? Wann können wir uns unterhalten und brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, ob wir da eventuell eine Leitung schalten, eine extra Leitung, sondern dass wir so gut das Telefonieren, dass es gar nicht besser geht?
Ja, das liegt ja leider nicht nur an uns. Wir haben jetzt diese eine Komponente entwickelt und stellen die jetzt auf dem Mobile World Congress vor, aber da sind natürlich viele Spieler mit im Boot. Da sind die Service Provider, also die Telekommunikationsanbieter im Boot, da sind die Gerätehersteller. Und die müssen sich alle erstmal einigen in Standardisierungsgremien auf einen Standard. Und wenn dann dieser Standard eingeführt wird, dann rückt auch dieses Telefonieren in CD-Qualität in greifbare Nähe.
Habt ihr da schon so ein Timetable irgendwie, wann wir da zugreifen können?
Also es wird sicher noch mehrere Jahre dauern, bis wir uns dann unterhalten können in der Qualität über zum Beispiel über Handy.
Ja, dann machen wir die ganze Sendung übers Handy. Das ist ja toll. Das sind ja gute, warum nicht, ne? Ich meine, das wird so kommen.
Genau. Und man weiß ja nicht, was in kürzerer Zeit kann natürlich auch ein zum Beispiel Skype-Nachfolger kommen, der sowas auch anbieten könnte.
Das ist
durchaus möglich.
Dann ist es eine ganz komische Sache beim Telefon. Dann hat man zwar irgendwann mal gesagt, boah, das ist jetzt in digitaler Qualität. Also dieses GSM, dieses normale Handy-Telefon, astrein und kristallklar, was man da so alles so zusammengesponnen hat. Und man hat sich aber allerdings nie richtige Gedanken gemacht um die Qualität des Telefonats. Es quakt eigentlich immer noch so, wie es immer gequakt hat. Und jetzt, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, warum ist das nicht besser?
Ja, das ist im Prinzip bedingt die Codecs, die da zum Einsatz kommen, auch heute schon die Audio-Codecs, die da zum Einsatz kommen. Das sind eben keine vollen Audio-Codecs, sondern Sprach-Codecs, die nur eine bestimmte Audiobandbreite übertragen und eben nicht die volle Audiobandbreite. Mhm. Und dadurch klingt das dann dumpf. Das ist einfach prinzipbedingt die Codecs, die da verwendet werden. Und das wollen wir ja ändern mit einem anderen Codec.
Wir haben jetzt gesprochen darüber, dass wir noch ein bisschen warten müssen. Es sind leider noch ein paar Jährchen dahin. Was wird's denn kosten?
Das ist auch eine gute Frage, die wir als Fraunhofer immer schwer beantworten können, weil das liegt natürlich auch in der Hand der Anbieter von der Serviceanbieter, also der Telekommunikationsanbieter. Und da die Preismodelle für LTE, da bin ich überfragt. Da kann ich leider nicht
wissen. Wenn ihr jetzt nach Barcelona geht, auf die Messe geht, seid ihr da alleinstehend mit diesem Produkt oder mit dieser Studie?
Also es gibt einen großen Fraunhofer Stand, wo auch noch andere Institute ausstellen. Viele Exponate zum Beispiel im Bereich Navigation auch, weil auch sehr viele Navigationslösungen gezeigt wurden auf der Messe. Also das heißt, Fraunhofer ist mit mehreren Instituten vertreten auf der Messe Und ansonsten, was sonst auf der Messe so kommt, müssen wir uns auch überraschen lassen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir alles sehen werden in Bezug auf LTE und 4G.
Ja, es ist eine wichtige Messe, ne? Die
genau, ja.
Die MWC.
Hat sich in den letzten Jahren zur wichtigsten Messe für den Mobilfunkbereich entwickelt.
Ja, ich wäre auch ganz gerne da, aber wir haben ja unseren Manfred Gläuber hier bei uns im Team. Der kriegt einfach die Aufgabe von mir, bei euch vorbeizukommen, sich das anzuhören und dann befragen wir ihn hier im Studio. Ich hoffe, Sie haben mich nicht belogen.
So. Prima, nee, kann er gerne vorbeikommen, jederzeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und dann schöne Tage in Barcelona.
Dankeschön, Herr Bock.
Ja, da haben wir am Anfang der Sendung schon etwas über ganz merkwürdige Rechtsauffassungen gehört, die sich da unsere hochgeschätzten Politiker genehmigen. Und hier gibt's noch etwas. Das ist so etwas von absurd. Ich könnte eigentlich weglaufen.
Ja.
Das könnte eigentlich eine Meldung aus irgendeiner, ich sag's mal nicht. Also, das Hamburger Landgericht vertritt die Auffassung, dass Abmahnungen grundsätzlich auch per E-Mail zugesandt werden können. Bleibt eine solche E-Mail allerdings in der Firewall oder auch in einem Spamfilter hängen, so sollte sie laut Gericht trotzdem als zugestellt gelten.
Wie bitte?
Ja, in seinem Urteil vom 7. Juli 2009 mit dem Aktenzeichen 312.0.142/09 hat dieses Gericht entschieden, dass diese Abmahnungen grundsätzlich per E-Mail zugestellt und gültig sein können.
Ja, die E-Mail hat aber noch gar keine gesetzliche Wirkung. Ist kein Dokument.
Aber dieser Richter sagt das aber so.
Da muss der entlassen werden, oder was?
Also der Anwalt von diesem Mann, der da verurteilt worden ist, weil er die Abmahnung gesagt hat, die kam per E-Mail, der hat gesagt, dem Gerichtsurteil nach sah das Gericht keine Probleme darin, dass die Abmahnung lediglich per E-Mail versandt worden war. Problematisch in unseren Augen ist, dass das Gericht eine solche Abmahnung auch als zugegangen ansieht, wenn der Empfänger sie aufgrund widriger Umstände gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Eine Firewall, ein überaktiver Spamfilter oder ein nicht abgerufener E-Mail-Account reichen bereits aus, um zu verhindern, dass der Abgemahnte Kenntnis nimmt und Fristen einhalten kann. Mhm. Also wenn du deine Mails nicht regelmäßig checkst und nicht alle deine Spams durchsuchst und alles, was im Müll hammelst, dann bist du schuldig.
Ja,
dazu sehr geehrter Herr Richter, nach meinem ehrlichen Empfinden und nach meinem Gefühl, tut mir leid, aber das kann nicht wahr und das kann nicht recht sein.
Und ich überlege mir, ob ich diesem Richter nicht eine Abmahnung schicken soll. Per E-Mail und egal, ob er sie nun öffnet oder nicht, kann ihm vorher schon sagen, was ich reinschreibe.
Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Wo sind wir dann eigentlich gelandet? Fehlt hier das Wissen, der Verstand, das Verstehen dessen, was hier heutzutage überhaupt passiert? Ist das die vollkommene Abwesenheit von Verstehen von Zusammenhängen? Wie kann ich denn eine E-Mail, von der ich gar nicht weiß, ob sie ankommt, von der ich noch nicht mal, die haben ja noch nicht mal eine Bestätigung, eine Empfangsbestätigung gefordert, die ich ja gar nicht abgeben brauche, ich kann es ja auch ablehnen.
Ja, genau.
Noch nicht mal das ist der Fall.
Ja.
So, und dann soll die gültig sein, egal ob ich sie bekommen habe oder nicht.
Aber wie sieht's denn bei Faxen aus? Den kann man da heute auch nicht mehr trauen. Die müssen auch nicht gerade von dem Absender sein.
Ja, gut, bei Faxen gibt es ja da Sonderregelungen und so. Und
ja. Okay.
Daumen runter für den Richter, Daumen hoch für uns. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und Ebe wünscht's.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.